Guten Abend, meine Damen und Herren. Unser Thema heute, die 60er Jahre in der Literatur. Ich begrüße Sie herzlich bei Radio Rheinwelle zur Sendung der Wiesbadener Autorengruppe Dostojewskis Erben. Am Mikrofon Ulrike Keding. Unser Gast heute ist die Autorin Susanne Kronenberg. Hallo Susanne.
Ja, hallo und guten Abend.
Frau Kronenberg ist in erster Linie Krimi-Autorin, schreibt aber auch Jugendbücher und Reiseliteratur. Jetzt hat sie sich den 60er Jahren gewidmet und das Buch geschrieben, geboren 1960, Hol dir das Gefühl zurück. Welches Gefühl, Susanne? Was ist das Gefühl der 60er Jahre?
Ja, es geht eigentlich um die Jugend. Also die Leute, die 1960 geboren sind und die aufwachsen in den 60er, 70er und bis in die 80er Jahre hinein. Die Zeit, die uns alle damals verbunden hat und auch das Gefühl, dass wir alle ein bisschen miterlebt haben.
Ja, die 60er Jahre wären ja nichts ohne die wilden 68er. Die APO-Bewegung, die außerparlamentarische Opposition, stellte die Welt auf den Kopf. 1968 war Susanne Kronenberg 10 Jahre und ich persönlich 5 Jahre jung. Wir 60er-Jahre-Kinder bekamen von der Revolte noch wenig mit. Was veränderte sich aber für unsere Zukunft dadurch?
Ja, das war eine ganze Menge. Wir haben es, wie du schon gesagt hast, persönlich vielleicht nicht so erlebt, aber die Bildungsreform, es hat sich an den Schulen viel geändert, viel geöffnet. Das haben wir natürlich dann später mitbekommen, als wir älter wurden. Die Universitäten haben sich geöffnet, da ist natürlich unheimlich viel in Bewegung gekommen durch die 68er-Generation.
Und für uns, wir waren ja kleine Kinder, hat man das schon, also ich war ja erst 5, aber du warst ja immerhin schon 10. Hast du das als 10-Jährige ein bisschen mitbekommen oder kannst du dich da noch irgendwas dran erinnern, dass plötzlich dein Bruder lange Haare hatte oder so ähnlich oder dein Nachbar?
Ja, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, in der Nähe von Hameln, das ist meine Geburtsstadt. Da war das natürlich alles ein bisschen ruhiger, als es vielleicht in der Großstadt war. Aber natürlich, klar, hat man das auch mitbekommen. Aber erst später eigentlich, als wir ein bisschen älter waren. Also die Nachwehen, würde ich mal sagen, von den 68ern.
Was hast du da so mitbekommen? Erzähl mal ein bisschen.
Naja gut, dass halt die Jungs sich die Haare haben wachsen lassen, dass die Mädchen bis auf einige ganz eiserne doch langsam den Faltenrock abgelegt haben und in Jeans zur Schule kamen. Ich war ja auf einem sehr konservativen Mädchengymnasium, wo Mitte der 60er Jahre die Mädchen noch keine Hosen tragen durften. Als ich dorthin gekommen bin, bestand das Hosenverbot noch. Das hat sich dann erst Anfang der 70er erst gelockert, dass man also auch in Jeans zur Schule gehen durfte. Und das ist natürlich auch eine direkte Folge.
Ja, ich war ja ganz erstaunt, dass erst 1976 dieses Gesetz abgeschafft wurde. Was Susanne in ihrem Buch beschrieben hat, Scheidung war erlaubt, wenn Frau nicht gut den Haushalt führte. Der Mann konnte ihr sogar die Berufstätigkeit verbieten. Heutzutage kann man sich das kaum mehr vorstellen. Dabei ist diese konservative Einstellung noch nicht mal 40 Jahre her. Heute hat sich die Rolle der Frau ja eher ins Gegenteil verkehrt. Susanne, waren wir 60er die erste Generation, die ein liberales und sogenanntes emanzipiertes Rollenbild lebte?
Ja, wir vielleicht noch nicht, also unsere Mütter noch nicht. Ich sehe zumindest nicht die Mütter, die ich damals in meinem Freundinnenkreis kennengelernt habe und Freundeskreis. Die lebten natürlich noch, auch wenn sie vielleicht gearbeitet haben, aus welchen Gründen auch immer, aber waren noch sehr verhaftet in dieser traditionellen Rolle. Aber uns kam das natürlich zugute, als wir älter wurden. Das denke ich schon. Da haben wir von profitiert.
Also das finde ich eigentlich das Interessante an deinem Buch, dass man sich klar wird, dass das alles, dieses moderne Leben, sage ich jetzt mal, die Frau übt einen Beruf aus, hat vielleicht noch 2 Kinder, vielleicht aber sogar auch nicht, dass das alles gar noch nicht so lange her sind und dass wir, also ich bin ja 60er Jahre, Kind eigentlich wirklich die Ersten waren, die dieses moderne Leben, sprich jetzt nicht nur Kinderküche, Kirche, gelebt haben. Also du würdest das bejahen, dass wir eigentlich eine Art Pioniergeneration sind, wir Kinder der 60er Jahre.
Ja, also aufgrund dessen, was die etwas Älteren geschaffen haben. Ne? Also bis 1977, glaube ich, will ich mich jetzt nicht aufs Jahr festlegen, durften Frauen auch nicht arbeiten, wenn der Mann was dagegen hatte. Dann mussten sie zu Hause bleiben, kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Durften keine Waschmaschine kaufen, ohne dass der Mann unterschrieben hat. All diese Dinge, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Und ja, wie gesagt, wir waren ja noch Kinder, wir haben das natürlich so nicht mitbekommen, aber wir haben, als wir älter wurden, natürlich davon profitiert, von den Frauen, die vielleicht 10 Jahre älter waren, ein bisschen früher angefangen haben, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und das war eben die sogenannte 68er-Generation, das waren ja Leute, die damals, sagen wir mal so ab 20, zwischen 20 und 30 vielleicht, waren die Studenten, die Lehrlinge, die damals auf die Straße gegangen sind und diese Proteste angeschoben haben.
Findest du, dass es nicht sehr schnell gegangen ist? Also, oder ich frage es mal andersrum. Also mich wundert, dass es 1976 überhaupt noch so ein Gesetz gab, dass die Frau die Erlaubnis haben musste, dass von ihrem Mann, dass sie arbeiten durfte. Das fand ich sehr erstaunlich zu erfahren.
Ja, also das hat lange gedauert, ne? Wenn man bedenkt, dass da gab es ja schon 20 Jahre Bundesrepublik. Und dass es trotzdem noch mal 20 Jahre gedauert hat, bis dieses Gesetz abgeschafft wurde, finde ich auch. Es hätte man ja vielleicht im Grundgesetz schon gleich ändern können, aber damals war man noch nicht so weit.
Aber es ist doch eigentlich, es ist jetzt noch nicht mal 40 Jahre her und jetzt ist unsere Welt ja ganz anders. Jetzt hat Deutschland ja auch ist es fast ein bisschen ins Gegenteil verkehrt, oder? Wie siehst du das? Jetzt hat Deutschland ja demografische Probleme. Es gibt nicht mehr genug Kinder. Hätte man vielleicht das vor 76 und nach 76 ein bisschen mischen sollen, deiner Meinung nach?
Gut, was ja auffällt, die Jahre um 1960 waren ja die wirklich geburtenstarken Jahrgänge. Also das so viel hat es ja nie wieder gegeben, so viele Kinder wie in den Jahren, was aber sicherlich auch mit der Nachkriegszeit zusammenhängt. Das war ja
Es gab die Pille noch nicht, oder?
Ja, und vor allen Dingen aber auch knapp 20 Jahre nach dem Kriegsende waren die Leute, sag mal, wieder angekommen, hatten sich eingerichtet, das Leben war wieder normal. Dann hat man vielleicht erst gedacht, jetzt können wir auch Kinder in die Welt setzen, jetzt sind wir wieder in Sicherheit. Was sich natürlich dann relativ schnell wieder änderte, als zum Beispiel die Kuba-Krise kam. Da waren die Eltern natürlich wieder in Angst und Schrecken. Aber ich denke, das hat einfach ein bisschen gedauert.
Wieso waren die Eltern wegen der Kuba-Krise, die
naja,
ja weit
gut,
weg ist?
Ein Atomkrieg ist nicht so eine schöne Aussicht, wenn man sich das vorstellt. Das war ja wirklich am Abgrund. Die Sowjetunion und USA waren auf Konfrontation. Das hätte um ein Haar völlig schief gehen können. Dann würden wir hier alle nicht mehr sitzen, denke ich.
Und du meinst, das hat die Eltern oder die potenziellen Eltern eingeschüchtert, Kinder in die Welt zu setzen?
Nee, das haben sie vorher gemacht, als sie sich sicherer gefühlt haben, denke ich mal. Ich wollte damit nur sagen, dass die Welt immer noch sehr unsicher war. Aber Anfang der 60er hat man sich sicherlich eingerichtet, hat sich seinen Beruf gefunden, sein Haus gebaut und wollte auch eine Familie gründen. Danach kam wieder diese starke Unsicherheit.
Aber es war doch der Hauptgrund, dass die Pille kam, dass man nicht mehr so viele Kinder bekam.
Das wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, ja klar.
Ja, und jetzt 40 Jahre später haben wir ja ich drück's jetzt mal pointiert aus, auch eine schöne Bescherung, weil Deutschland zu wenig Kinder hat. Es gibt noch demografische Probleme. Wie siehst du das? Siehst du das nur positiv oder hast du auch kritische Punkte zu der Emanzipation?
Ja, das würde ich gar nicht mal darauf zurückführen. Das ist ja in der ganzen, also in vielen, in der westlichen Welt, in vielen Ländern so, dass das Problem da ist. Ist natürlich auch so, wenn weniger Frauen da sind, können auch weniger Kinder auf die Welt kommen. Das ergibt sich ja ganz, ganz mathematisch eigentlich. Also ich denke nicht, dass das mit der Emanzipation zu tun hat. In anderen Ländern arbeiten die Leute auch und haben Kinder. Und ist es hier sicherlich nicht ganz einfach. Aber das wäre ja kein Grund, die Frauen deswegen an den Herd zurückzuschicken, damit sie Kinder großziehen.
Also du bist der Meinung, dass es nicht mit der Emanzipation zu tun hat? Demografische Entwicklung, dass kaum noch, dass zu wenig Kinder in die Welt gesetzt werden?
Ich würde das eher umgekehrt sehen, dass die Emanzipation da noch nicht weit genug fortgeschritten ist, dass den Frauen wirklich ermöglicht wird, zu arbeiten und trotzdem Kinder zu haben. Also ich würde sagen, da fehlt es eher noch ein bisschen.
Du meinst also, es ist absolut zu vereinbaren?
Ja, es müsste eher noch vorangetrieben werden, dass es noch selbstverständlicher ist, dass man noch mehr Unterstützung bekommt.
Mhm. Ja, du schreibst in dem Buch, als die Amerikaner schon den Mond erobert hatten, hörten wir nur selten ein Telefon klingeln. Man kann es sich kaum vorstellen, dass nur in jedem 10. Haushalt ein Festnetz bimmelte. Wir 60er-Jahre-Kinder hatten also noch unsere Ruhe, nicht wahr? Bauten Sandkastenburgen und kletterten auf Bäume. Heute spielen die Achtjährigen am Computer. Glaubst du, dass wir damals kreativer aufwuchsen als die Kinder heute?
Das glaube ich schon, ja. Man hatte ja nicht viel. Es gab ja nicht viel Ablenkung. Wir hatten viele Spielkameraden, Geschwister, aber wenig Spielzeug und mussten einfach aus unserer Fantasie heraus spielen. Und ich glaube, das war sicher ein Vorteil, den wir hatten, dass wir nicht viel brauchten, um kreativ zu spielen.
Du berichtest auch in deinem Buch, dass Farb-TVs erst 1967 auf den Markt kamen und man sich mit 3 Programmen begnügte. Internet existierte nicht. Dass Schüler amok laufen und ganze Klassen erschießen, davon hatte man noch nie gehört. Heute sind die 60er-Jahre-Kinder oft selbst Eltern. Können Sie Ihre Kinder überhaupt noch vor der Gewalt in der Medienflut bewahren?
Ich denke, das sollten sie auf jeden Fall versuchen. Aber wie gesagt, wenn 8-Jährige schon auf dem Smartphone rumklimpern, das muss man vielleicht auch ein bisschen einschränken. Aber es lässt sich natürlich nicht aufhalten. Die Zeiten haben sich einfach geändert.
Also du meinst, natürlich lässt es sich nicht aufhalten, die Revolution des Internets. Aber ist der Preis eigentlich nicht zu hoch, wenn Attentate derart passieren, dass Schüler ganze Klassen ermorden? Ich drücke es jetzt mal so zugespitzt aus.
Das würde ich jetzt nicht aufs Internet zurückführen.
Hat es nicht irgendeinen Zusammenhang? Nicht nur Internet natürlich.
Also
die Medienflut, die Gewalt
ja,
in der Medienflut.
Ich denke, das hat es früher auch gegeben. Man hat natürlich das auch nicht so mitbekommen, wenn das irgendwo in den USA oder sonst wo war. Kam es hier natürlich auch gar nicht so an.
Wieso kam es nicht an? Wieso wurde nicht drüber berichtet? Du meinst, es gab es und es wurde nicht drüber berichtet?
Naja gut, das ist ja das eindeutige Phänomen, dass die Verbrechen drastisch zurückgegangen sind gegen früher. Aber es kommt einem so vor, als wäre viel mehr, weil man viel mehr davon hört. Früher, wenn ich in Hameln gelebt habe und da ist irgendwas in München passiert, das ist bei uns nicht groß zum Gesprächsthema geworden. Heute bekommt man natürlich aus der ganzen Welt Nachrichten. Das verzerrt vielleicht auch ein bisschen das Bild. Früher war auch nicht nur heile Welt. Also,
nee, das habe ich nicht gesagt.
Da ist natürlich auch viel passiert.
Aber du meinst, eben hast du gesagt, die Verbrechen wären zurückgegangen.
Ja, es gibt ja Statistiken, dass zum Beispiel Kindesentführung und sowas, dass das alles runtergegangen ist. Aber es kommt einem so vor, als wäre es mehr geworden, weil einfach mehr darüber berichtet wird. Aha. Ohne dass ich mich jetzt auf Zahlen festlegen wollte. Aber
das
ist einfach
ja
ein subjektives Empfinden.
Dass es Statistiken gibt, dass die Verbrechen zurückgegangen sind. Tatsächlich hätte ich eher gedacht, sie wären hochgegangen. Also die Medien als Effekthascherei vielleicht auch berichten mehr darüber wie früher.
Ja, also auf jeden Fall. Wie gesagt, früher hatte man seine Tageszeitung, man hatte sein erstes und zweites Fernsehen und da wurde berichtet und mehr hat man ja auch nicht mitbekommen. Und heute geht das natürlich von Stunde über Stunde kriegst du neue Nachrichten serviert. Ne?
Und du meinst nicht, dass es einen Einfluss hat, dass die Menschen dadurch gewalttätiger werden, wenn sie dauernd davon hören?
Also das weiß ich nicht, ich bin kein Psychologe, aber das glaube ich nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das einen Einfluss darauf hat. Im Gegenteil, man ist ein bisschen aufgeklärter als früher und ein bisschen toleranter und offener vielleicht auch.
Ich komme nochmal zurück zum den 60er Jahren, dem Telefonverhalten da und heutzutage simst man ja oft nicht 5-mal hin und her, bevor man jemand trifft. Man kann auch in letzter Minute noch auf dem Marktplatz anrufen, dass es 10 Minuten später wird. Waren dagegen Verabredungen früher noch verbindlicher? Musste man sich am Tag vorher wirklich drauf festlegen, wenn man mit jemandem verabredet war?
Ja, also auf jeden Fall war das Telefonieren was ganz anderes. Ne? Also wenn man aus dem Haus ging, war man nicht erreichbar. Wenn man einen wichtigen Anruf erwartete, musste man halt unter Umständen auch mal den ganzen Tag im Haus bleiben und konnte nicht weggehen. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, dass man dann ans Haus gebunden war. Und vor allen Dingen war man ja auch in das kurze Kabel gebunden. Also das Telefon war ja an einem Ort. Und man konnte jetzt nicht mal ins Wohnzimmer oder in die Küche gehen, wenn es im Flur war. Das war ja der bevorzugte Ort des Telefons. Also von daher war das Telefonverhalten anders und das hat natürlich auch was gekostet. Es gab ja keine Flatrate, sondern jeder Anruf hat gekostet. Ferngespräche waren teuer, man musste sich kurz halten. Das war natürlich alles ganz anders als heute.
Schrieb man da noch mehr Briefe?
Ja gut, es gab ja viele Kinder oder Jugendliche, die Brieffreundschaften hatten im Ausland, in Frankreich oder Englisch. Dann hat man gleich seine Sprachen auch ein bisschen geübt dabei. Und das war auch sicher, war schon stark verbreitet. Also sagen wir mal, die Möglichkeit oder der Wunsch, sich mit anderen in Verbindung zu setzen, war sicher genauso groß wie heute. Es waren eben andere Mittel.
Susanne Kronenberg hat das Buch geschrieben, geboren 1960. Hol dir das Gefühl zurück. Dieses Jahr im Wartenberg Verlag erschienen. Die Autorin liest nun einen Auszug daraus.
Ja, und zwar lese ich das Kapitel über den deutschen Herbst 1977. Schon als Zehnjährige hatten wir mit einer Mischung aus Unbehagen und Neugier die starren Gesichter der Männer und Frauen auf den Fahndungsplakaten betrachtet, die beim Bäcker, in der Post und im Supermarkt aushingen. Terroristen stand dort zu lesen und darunter die Warnung: Vorsicht, Schusswaffen. Über die Jahre zeigte die Tagesschau immer wieder Berichte über die Rote Armee-Fraktion und deren tödliche Attentate. Mit uns hatte das nichts zu tun. Bis im Herbst 1977 plötzlich die junge Generation unter Generalverdacht zu geraten schien, mit den radikalen Linken zu sympathisieren. Uns wurde mulmig, wenn wir auf einer Autofahrt mit älteren Freunden oder Geschwistern angehalten und von schwer bewaffneten Polizisten aus dem R4 oder der Ente genötigt wurden. Im Staat herrschte Hochspannung. Nach den Morden an Generalbundesanwalt Siegfried Buback und Jürgen Ponto, dem Vorstandsvorsitzenden der Dresdner Bank, sowie einem Fahrer und drei Polizisten, befand sich der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer für Wochen in der Gewalt der RAF. Die Entführer verlangten die Freilassung inhaftierter Terroristen. Im Oktober sahen wir in den Nachrichten die Bilder des von palästinensischen Terroristen nach Somalia entführten Lufthansa-Flugzeugs Landshut. Die Sorgen über die schier aussichtslose Lage übertrugen sich bis in die Schule und wurden zum Thema im Unterricht. Bis die Antiterroreinheit GSG 9 nach Tagen den Flughafen Mogadischu stürmte und die Geiseln befreite. Kurz darauf erschossen sich Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe in ihren Zellen im Gefängnis Stuttgart-Stammheim. Die Leiche Schleyers wurde am darauffolgenden Tag im Kofferraum eines Autos gefunden. Mit dem deutschen Herbst versiegte der Terrorismus in der Bundesrepublik.
Ja, Susanne, vielen Dank. Ich greife mal einen Passus aus deiner Passage heraus, als du gesagt hast, uns wurde mulmig, als wir mit der Terrorszene in Verbindung gebracht wurden oder unter Verdacht standen, mit ihnen zu sympathisieren. Beschreib das doch mal näher. Wurde es dir auch mulmig? Warst du auch irgendwie in der Szene drin? Natürlich nicht in der Terrorszene, aber...
Gar nicht in der Szene. Es war einfach, als junger Mensch schien man plötzlich verdächtig. Wie gesagt, ich war ja in einer Kleinstadt zu Hause. Und auch da war die Polizei wirklich in Hochspannung. Obwohl bei uns in der Gegend gar nichts passiert ist. Zumindest wüsste ich das jetzt nicht, dass da was war. Aber man hatte wirklich das Gefühl, man würde misstrauisch beäugt. Und es war tatsächlich so, man wurde angehalten, man musste aussteigen. Die Polizisten waren schwer bewaffnet. Und ich glaube, die ganze Generation der Leute, die so zwischen 55, 55, ja, Anfang 60 geboren sind, die zu der Zeit junge Leute waren, haben das mitbekommen. Also es ist an keinem spurlos vorbeigegangen.
Mhm. Also gut, ich bin 63 geboren, kann mich an solche Erlebnisse überhaupt nicht erinnern. Du meinst also nicht nur die wirklich in der linken Szene engagiert waren, sondern auch Otto Normalverbraucher stand unter Verdacht.
Genau, also ganz normale junge Leute, die vielleicht ein bisschen längere Haare hatten und ein bisschen anderen Parker und unterwegs waren. Es gab dann einfach so Ringfahndungen. Es kann natürlich auch sein, dass ich mal dass es so eine Fahndung war, dass sie vielleicht auch jemanden gesucht haben und wir sind da reingeraten. Das kann natürlich auch sein. Aber ich weiß von einigen, dass es ihnen so gegangen ist.
So, und dir ist es auch passiert?
Mir
dir
ist es ganz auch passiert.
Erzähl mal das Erlebnis.
Ja gut, wir waren mit einer roten Ente unterwegs und das war vielleicht ein bisschen... was ein bisschen Misstrauen geweckt hat. Es war auch nicht weiter schlimm, wir durften auch weiterfahren, Führerschein war alles dabei. Aber es ist natürlich schon so, es schockiert einen schon so ein bisschen, wenn man sich plötzlich so verdächtig zieht. Wir waren ja alle ganz harmlos.
Wie ist es denn passiert? Ihr seid mit der roten Ente in der Gegend rumgefahren?
Genau.
Und wie kam es denn zu dem Stopp?
Kam man in so eine Kontrolle und dann musste man aussteigen, musste seinen Führerschein zeigen, dann wurde ins Auto geguckt und dann durfte man wieder weiterfahren. Wir waren ja wirklich harmlos.
Und das war aber keine Geschwindigkeitsbegrenzung?
Nee, das war so eine Ringfahndung. Genau, die Straßen waren abgesperrt und vielleicht war ein Verdacht. Das hat man natürlich nicht erfahren. Ich denke mal, dass die da gezielt auch in der Gegend jemanden gesucht haben.
Hm. Nun war das ja mit der RAF von idealistischen Ursprüngen ist das ja ausgegangen und hat sich dann leider so dramatisch entwickelt ins Gegenteil eigentlich. Das hat ja, wenn ich mich jetzt so erinnere, auch Camus schon mit beschrieben, mit den Revolutionären, die eigentlich idealistische Inhalte hatten und dann eigentlich zu Mördern werden. Und das war ja auch dieses ganze Dilemma in diesem Herbst. Oder was kannst du noch darüber berichten, was auch du in deinem Buch erwähnt hast? Gut. Zu diesem Dilemma RAF, Aufbruch zu neuer Gesellschaft und andererseits hat man dann Spitzenkräfte wie Schleyer und so weiter.
Gut, wir umgebracht. Haben, sagen wir, die Hintergründe haben wir natürlich überhaupt nicht verstanden. Also das war alles sehr fremd und sehr merkwürdig. Also ich erinnere mich einfach an diese Fernsehbilder, auch bei der Olympiade 72, die Terroristen da auf den Balkonen mit den schwarzen Mützen, da können sich sicherlich auch, es waren so Bilder, die sich so eingeprägt haben für unsere Generation. Was wirklich dahinter war, das haben wir damals natürlich nicht verstanden. Und das wurde in der Schule sicher auch ein bisschen thematisiert, aber auch nicht im Detail. Also das
ja,
war
gut,
eher.
Aber die linken Szene hat ja auch teilweise mit den Terroristen sympathisiert.
Gut, aber mein, wir waren damals ja.
Ich meine jetzt nicht ihr,
16, 17, 18. Ne? Also, aber jetzt die Generation, die jetzt das Buch auch betrifft, die 1960 geboren sind. Ich bin ja ein bisschen älter, aber auch nicht viel. Das hatte mit uns eigentlich nichts zu tun. Wir sind, wie gesagt, ein bisschen reingeraten.
Ja gut, ich frage es jetzt mal andersrum. Wie erklärst du dir, dass die linken Szene hat ja teilweise wirklich mit der RAF sympathisiert?
Gut, das Ganze.
Ja, da wurden teilweise für Goldzähne oder was Geld gesammelt unter den Linken.
Gut, das ist ja entstanden aus den Studentenunruhen aus der 68er Generation. Da hat sich das einfach geteilt. Einige Leute sind ihren Weg weitergegangen, andere sind in die radikale Szene abgerutscht. Also da hat sich das einfach auseinanderentwickelt.
Mm-hmm.
Welche Motive jetzt die einzelnen Leute da hatten, keine Ahnung. Also das ist mir fern, dieses Denken liegt mir fern.
Nee, ich meine jetzt nicht dir persönlich, sondern wie kann man sich erklären, dass die linke Szene, die eigentlich idealistische Ziele verfolgt hat, eigentlich mit den Terroristen sympathisieren konnte? Wie kann man sich das erklären,
also,
deiner Meinung nach?
Ich gehe auch davon aus, dass es nur Einzelne waren, die mit ihnen sympathisiert haben. Mhm. Also jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand wird nicht mit ihnen sympathisiert haben. Da gehe ich mal stark von aus.
Mhm. Ich komme noch mal zurück zu dem Wartenberg Verlag. Dieser hat nämlich eine ganze Reihe über das Lebensgefühl einer Generation herausgebracht. Auch 50er Jahre oder 80er Jahre Kinder können sich daher ihr Gefühl zurückholen. Dabei steht hinter dem geschriebenen Buch eine multimediale Idee. Susanne, berichte uns doch kurz, wie der Verlag die 60er Jahre multimedial darstellt.
Ja, das finde ich eine sehr schöne Idee. Ich denke, das wird sich auch in Zukunft, oder ich kann mir gut vorstellen, dass sich das bei Fach- und Sachbüchern auch weiterentwickeln wird. Und zwar gibt es in dem Buch QR-Codes, wo man mit seinem Smartphone kleine Filme, also historische Filme, historische Beiträge abrufen kann. Das heißt, man kann sich, wenn man sich etwas mehr in das Thema vertiefen möchte, dann kann man sich diese Filme aufrufen. Der Verlag arbeitet mit einer Firma zusammen, die diese Filme aufbereitet hat. Man kann es natürlich auch im Internet aufrufen und kann sich dann nochmal gezielt ein bisschen näher damit befassen. Das ist also nicht nur das gedruckte Buch, sondern auch ins andere Medium hineinreichen. Das finde ich eine ganz schöne Idee.
Und es gibt eine Website?
Genau, es gibt eine Website die, zu jedem Buch. Wie gesagt, es gibt ja für verschiedene Jahrgänge, 60, 65, 70, gibt es eine einzelne extra Website, wo man dann diese Filme aufrufen kann.
Unser Gast heute ist die Schriftstellerin Susanne Kronenberg, die über die 60er Jahre geschrieben hat. In dem Werk schildert sie besondere Ereignisse dieser Zeit. Ein herausragender Moment: John F. Kennedy besucht 1963 Berlin und sagt an der Mauer: Ich bin ein Berliner. Susanne, warum sind diese Worte des amerikanischen Präsidenten eigentlich zur Legende geworden?
Ja, voraus ging ja die Kuba-Krise im Oktober 1962. Kennedy war am 25. Juni in Frankfurt und am 26. in Berlin. Dazwischen war übrigens auch in Wiesbaden, da können wir nachher vielleicht auch noch kurz drüber reden. Ja, und die Kuba-Krise lag ja noch nicht so lange zurück und das hat natürlich damals die Welt in Atem gehalten. Und man hat also auf westlicher Seite Kennedy einen großen Verdienst daran angerechnet, dass er diese Bedrohung abgewendet hat. Auf sowjetischer Seite war es Chruschtschow, für die Amerikaner Kennedy, die praktisch vorne standen und dem man praktisch angerechnet hat, dass sie diesen Krieg abgewendet haben. Und das wussten natürlich auch die Leute in der Bundesrepublik noch, waren froh, dass das so ausgegangen war. Und Berlin hatte natürlich sowieso die spezielle Situation durch die geteilte Stadt. Und,
aber ich komme nochmal zurück auf, ich bin ein Berliner, genau, sagt der amerikanische Präsident. Warum genau ist das so bejubelt worden,
weil er sich
vom deutschen Volk?
Halt dazu auch auf die Seite Berlins gestellt hat. Das war der Anlass für seinen Besuch in Berlin, war der 15. Jahrestag der Berliner Luftbrücke.
Mhm.
Und er war überhaupt der erste amerikanische Präsident, der an der Mauer war, der nach Berlin gekommen ist, in die geteilte Stadt gekommen ist. Und deswegen, die Mauer stand ja seit 2 Jahren, 1961 wurde sie gebaut. Und deshalb war das natürlich, hat es einen extrem hohen symbolischen Wert gehabt.
Also weil ja auch der Zweite Weltkrieg verloren war, schon lange allerdings.
Genau.
Und die Amerikaner ja zu den Alliierten gehörten.
Das war einfach ein Zeichen seiner Solidarität mit Berlin und mit den Berlinern und mit der Bundesrepublik. Und deswegen wurde das so angerechnet.
Ja. Er stand natürlich auf der Westseite, ist ja klar, ne? Er stand ja nicht auf der Ostseite.
Ja.
Ja, dann war die Welt schockiert, als im November 1963, also demselben Jahr, das Attentat auf Kennedy in Dallas in den USA verübt wurde. Kannst du etwas über die näheren Umstände erzählen?
Ja, da bin ich jetzt nicht so bewandert. Auf jeden Fall war das natürlich eine ganze Geschichte für eine große Legendenbildung und für viele Verschwörungstheorien. Man hat dann ja Lee Harvey Oswald verhaftet, der dann später, 2 Tage später schon umgebracht wurde im Polizeigewahrsam, und der wurde praktisch als Schuldiger dann hingestellt. Aber es gibt ja die Theorien, dass da noch andere hinterstanden, dass das kein Alleintäter war. Aber da, wie gesagt, da bin ich nicht so fit drin. Ich habe mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dass Kennedy auch in Wiesbaden war.
Ja, erzähl doch mal, ja.
Und zwar, wie gesagt, er war ja am 25. Juni in Frankfurt, hat dort in der Paulskirche gesprochen und sollte abends in Wiesbaden die Truppen
63
besuchen. 63, also, genau, im Juni 63.
Sollte er abends in Wiesbaden?
Genau, seine amerikanischen Truppen kurz besuchen und dann wieder weg und dann nach Berlin. Am nächsten Tag war der Plan. Aber dann dachte man sich, in Wiesbaden ist ja auch ein bisschen schade, wenn der einfach nur so kurz hier ist, dann müssen wir ein bisschen mehr von machen. Und man hat es dann so hinbekommen, dass er also wirklich durch die Stadt durchgefahren ist. Und weil die Wiesbaden ein bisschen Angst hatten, dass die Aufmerksamkeit vielleicht nicht groß genug ist, hat man vorsorglich noch ordentlich viele Fähnchen verteilt an den Schulen. Aber es war dann so, dass die Wiesbadener hellauf begeistert waren. Keiner blieb zu Hause und sie haben den amerikanischen Präsidenten wirklich mit einem, so stand es dann in den Zeitungen, Hexenkessel der Begeisterung empfangen. Was sicherlich auch so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass er wirklich als Held galt, ne? Wegen der Geschichte mit der Kuba-Krise.
Mhm. Ja, die Ölkrise 1973, als die arabische Welt uns den Rohstoff abschnitt. Du warst damals 15. Wie hast du denn die Ölkrise persönlich erlebt?
Ja, da gab es diese autofreien Sonntage. Wir haben das so, ich bin mit meinen Freundinnen und dem Hund auf die Bundesstraße gegangen. Dort sind wir rumspaziert. Obwohl damals ja bei weitem nicht so viel Verkehr war wie heute, war es trotzdem ein Erlebnis, die Straße autofrei zu sehen. Es fuhr wirklich kein Auto. Das war es gab mehrere autofreie Sonntage dann, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dieser erste, das war schon was Besonderes. Die Leute waren auf den Beinen, man ging spazieren, man ging in die Stadt, lief durch die. Da gab es ja noch keine Fußgängerzonen, da war das natürlich auch was Besonderes, im Zentrum rumzulaufen, ohne dass dort Autos fuhren. Und das war schon, ist schon in Erinnerung geblieben.
Übrigens ist es ja nie mehr wiederholt worden. Oder,
Doch, es gab dann später noch, kann mich erinnern, als ich schon den Führerschein hatte, Ende der 70er Jahre, gab es auch noch autofreie Sonntage. Das war aber kein Fahrverbot, das war nur eine, man durfte dann fahren, man sollte nur nicht. Aber ich glaube, da im 73 war es wirklich ein Fahrverbot, da durfte niemand fahren, der nicht wirklich ganz dringende Gründe dafür hatte. Und es gab Tempobeschränkungen, man durfte nur noch 80 fahren, das Tempo 100 auf den Autobahnen wurde eingeführt. Und wie gesagt, dem folgten noch einige autofreie Sonntage.
Mhm. Ja, ich komme wieder zurück auf die 60er Jahre, die natürlich im Zeichen des Mauerbaus standen. Was erzählst du darüber in deinem Buch, über den Mauerbau?
Ja, gut, das war ja 1961 in Berlin. Das hat natürlich die Familien auseinandergerissen. Das ist ja klar, man hat sich damals nicht vorstellen können, dass das auch mal wieder anders werden könnte. Und gerade für die Berliner war es natürlich schon eine schwierige Situation. Und andererseits gab es dann auch in Berlin ein ganz besonderes Lebensgefühl natürlich. Und viele westdeutsche Studenten sind natürlich dorthin oder junge Leute dorthin gegangen, weil sie nicht zur Bundeswehr mussten. Und dadurch hat sich da sicher eine ganz besondere Kultur entwickelt. Also ich war als junges Mädchen dann auch ein, zwei Mal in Berlin und fand die Stadt schon sehr interessant, schon sehr faszinierend.
Ja, Kultur, ja, aber es ist ja vor allem eine Insellage gewesen und eine durchaus dramatische Situation für Berlin besonders.
Auf jeden
und
Fall,
für ganz
ja.
Deutschland
ja,
bei dieser
sicherlich.
Mauerbau.
Mhm.
Ja, bist du da näher drauf eingegangen in deinem Buch, auf diese eigentlich
ja.
Tragik?
Das, ja, sicherlich, das habe ich natürlich auch mit behandelt. Mhm. Wobei ich sagen muss, das Buch geht ja von der Zeitspanne von 1960 bis 1980, also die Generation, bis die Leute erwachsen werden, junge Erwachsene. Und es gab ja eine Fülle von Themen. Es ging also eher mehr darum, was kann ich nicht aufnehmen, als das, was kann ich schreiben, sodass ich jetzt nicht so ins Detail gehen konnte mit allen Themen, sondern eher versucht habe, dieses Lebensgefühl einzufangen, das, was uns damals beschäftigt hat. Auch so ein bisschen, was haben wir für Spiele gespielt draußen oder drinnen? Welche Fernsehsendungen gab es? Werbeslogans, die bis heute in Erinnerung sind? Welche Musik haben wir gehört? Das sind natürlich auch alles Themen, die auftauchen. Also
wobei
nicht nur
es natürlich die westdeutsche Generation.
Genau,
die
ja.
Du natürlicherweise vor allem beschreibst. Stichwort Musik, die Beatles, oder? Die waren doch die bekannteste Gruppe.
Genau,
oder
die
wie
waren.
Würdest du das
die
sehen?
Waren ja bei uns schon wieder out. Damals galten die als Oldies. Das hat also
du meinst
man
bei
nicht
den 70ern
so gehört. Genau,
die in gab den 70er Jahren.
Genau, die haben sich 1960 gegründet, aber waren 1970 ja schon wieder vorbei. Und gut, es fing dann ja an mit diesem Glamrock, das kam dann so ein bisschen in den 80ern. Ansonsten natürlich auch eine Fülle von Gruppen. Die Punks entwickelten sich in der Zeit, in den 70er Jahren. Also da war natürlich schon ein breites Spektrum an Musik und jeder hatte so seine Favoriten natürlich.
Ja, genau. Ich war ganz verwundert, als du die Punks erwähnt hast, dass man die ja schon wieder fast vergessen hat, obwohl die doch so prägnant waren im Straßenbild, sage ich jetzt mal so.
Ja,
also es
genau.
gibt doch Entwicklungen in der Jugend, die doch schnell kommen und schnell gehen, oder?
Ja, also ich denke, so wie damals, so in den 70er Jahren, es ging ja bis in die 80er dann hinein, die Punkszene fing so Mitte der 70er Jahre, glaube ich, an. So, es gibt wahrscheinlich immer noch welche, aber sie sind nicht mehr so präsent im Straßenbild. Das war natürlich schon eine breite Bewegung.
Ist unsere Jugend eigentlich sehr angepasst gegen all das?
Heute?
Wie siehst du das?
Ach, ich denke, es gibt einfach so vielfältige Strömungen heute, ne? Also,
ja gut, aber die richtigen Rebellen sind ja eigentlich nicht mehr vorhanden, oder? Die wir damals alle hatten. Im Grunde.
Ja gut, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass es gar nicht mehr so viel gibt, gegen das man sich auflehnen kann. Wir hatten natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu unseren Eltern als die Jugend heute. Heute ist es ja eher, dass man ein bisschen auf einer Ebene ist. Damals war es ja natürlich noch sehr autoritär. Man hat ja wirklich gegen etwas ankämpfen wollen, gegen überkommene Vorstellungen.
Du meinst, die Eltern heute und auch die Großeltern, sage ich mal, sind schon so locker geworden und so,
ja,
ich will nicht sagen anti-autoritär, aber haben sich schon so hingeformt, wie die 68er das eigentlich wollten.
Naja gut, die Großeltern heute, das ist ja die 68er-Generation. Ne?
Die Eltern
ne?
heute.
Die Großeltern
ja, kann
schon,
auch
ne?
schon
fast.
Da
ne?
ja, muss man mal sehr
und
sein.
Das war damals natürlich anders. Da hat man sich natürlich auch aufgelehnt gegen diese ganzen konservativen Strömungen. Auch
und du meinst, die Eltern heute, sind die nicht konservativ? Sind die so progressiv, dass sich deren Kinder gar nicht mehr dagegen auflehnen müssen?
Das ist vielleicht für die Kinder manchmal auch ein bisschen kompliziert, dass sie da keine Reibungspunkte haben, die es bei uns früher gab. Also da war natürlich, da gab es mehr, die Umweltbewegung fing natürlich damals auch an. Das fing auch an, gegen die Kernkraftwerke zu demonstrieren. Dass Bürgerinitiativen entwickelten sich. Das ist ja alles eigentlich eine Folge
ja,
der 68er.
Die Grünen sind ja jetzt recht bürgerlich geworden.
Ja, die Grünen waren natürlich damals auch noch ganz anders. Da gab es natürlich auch viel, wo man sich engagieren konnte.
Naja, es ist ja oft auch so eine Entwicklung, wenn man sich mal die Grünen anguckt, die jetzt mit der CDU koaliert haben in Hessen, dass die Rebellischen oft dann auch zum Establishment werden. Und jetzt leben wir auch vielleicht noch mehr in der Wohlstandsgesellschaft als in den 60er Jahren, wo ja auch alle Flüchtlinge hinströmen wollen. Aber das ist ja jetzt ein anderes Thema.
Ja, vielleicht,
müssen die Jugendlichen auch sich mehr bewähren, Arbeitsplätze zu kriegen, oder? Und können gar nicht mehr sich damit abgeben, zu rebellieren, sage ich jetzt mal,
ja,
provokativ.
Ich denke mal, jede Zeit hat so ihre Probleme. Bei uns war es ja damals so, Ende der 70er gab es keine Lehrstellen. Ne? Das war ein Riesenproblem, Lehrstellenmangel. Viele wussten gar nicht, was sie machen sollten.
Das waren Handwerker. Lehrstellen.
Ja, generell. Es gab ja durch diese geburtenstarken Jahrgänge, waren natürlich sehr viele junge Leute, die eine Lehre machen wollten. Die Universitäten waren rappelvoll, die waren völlig überfüllt, weil natürlich viele reinströmten und die Kapazitäten nicht so da waren. Also das war dann auch nicht so ganz einfach. Ne? Heute gibt es natürlich andere Probleme. Ne?
Na, jetzt ist es ja umgekehrt, die Kinder von der 60er-Jahre-Generation, wenn man es grob nimmt, die in den 80er Jahren, sage ich jetzt mal, geboren sind, die haben ja, müssten ja jetzt eigentlich ein Überangebot an Arbeitsplätzen haben, weil es viel weniger Konkurrenz gibt.
Im Moment ist es ja so, dass man sich heute schon die Lehrstelle aussuchen kann. Das hat sich geändert. Und damals war es natürlich klar, diese extrem geburtenstarken Jahrgänge drängten auf die Wirtschaftskrise, also die Wirtschaft stand nicht so gut da. Durch die Ölkrise gab es einen Einbruch. Und dann kamen die geburtenstarken Jahrgänge und das war schon eine schwierige Zeit. Also da man durfte sich nicht aussuchen, was man machen wollte. Und der Numerus Clausus wurde eingeführt, Studienplätze stark begrenzt. Das war so ein bisschen die Schattenseite von den geburtenstarken
Jahrgängen. Und heute kann man sich die Lehrstellen in den Handwerks- oder kaufmännischen Berufen aussuchen, aber die Akademiker haben es, glaube ich, immer noch schwer, oder? Die angehenden Akademiker. Oder? Da gibt es ja wiederum sehr viele, mehr als früher. In den 60er Jahren In den 60er Jahren, hast du geschrieben, hat jedes zehnte Kind, glaube ich, nur
genau,
studiert.
Genau, da hat, sich ja, ist auch eine Folge der 68er, diese Bildungsreform, dass man wirklich die Universitäten für alle Bevölkerungsschichten öffnen wollte. Das ist auch eine Folge davon, dass das wirklich sich sehr positiv entwickelt hat, dass die Leute auf die Gymnasien gehen, studieren können.
Es und so. Auch jetzt mehr Konkurrenz gibt für die Akademiker. Es gibt einfach mehr Akademiker wie früher.
Aber das ganze Berufsbild hat sich ja auch extrem gewandelt. Die Anforderungen in den Lehrberufen sind auch viel größer geworden. Es ist alles viel technischer. Da hat sich ja sowieso, das kann man mit früher auch so nicht vergleichen. Da hat sich ja sehr viel verändert.
Aber du sagst, die Lehrstellen gibt es und die Akademiker Arbeitsplätze, die gibt es ja wohl immer noch nicht so. Also, weil es eine Akademikerschwemme doch gibt, oder ist dies vorbei?
Also da bin ich jetzt nicht so bewandert, aber ich denke, das war immer, man musste immer gucken, wie in welchen Weg man geht. Das war damals auch nicht anders. Also zum Beispiel die Leute, auch 60er-Generation, die auf Lehramt studiert haben, die Anfang der 80er Jahre fertig wurden, die wollte plötzlich keiner mehr. Die mussten alle, also viele mussten halt irgendwie sich eine andere Möglichkeit suchen, umschulen, ein anderes Studium noch anhängen, weil man plötzlich keine Lehrer mehr wollte. Das war auch nicht so ganz einfach für viele.
Zu Gast im Studio bei Dostojewskis Erben haben wir heute Susanne Kronenberg. Die Autorin aus Taunusstein ist vielseitig und doch schreibt sie vor allem Krimis. Was fasziniert dich eigentlich so an diesem Genre?
Ja, Krimi kann man eigentlich alles reinpacken, was es an gesellschaftlichen Themen gibt. Das ist ja eigentlich im Prinzip so wie ein moderner Gesellschaftsroman. Das kann in allen Sparten spielen, allen Themenbereichen. Und es ist dabei auch noch spannend zu lesen. Also das finde ich schon das Faszinierende daran, dass man wirklich viele Themen im Krimi, in den Krimi reinpacken kann, sagen wir es mal so.
Na ja, gut, in die allgemeine Literatur kann man ja auch alle Themen reinpacken. Warum gerade Mord, Tod, Leiche? Warum gerade Krimi?
Ja gut, weil man das dadurch zuspitzt, glaube ich. Ne? Durch so eine Menschen kommen in Extremsituationen, das ist auch psychologisch natürlich immer spannend zu schreiben und auch zu lesen. Und man spitzt das Thema zu und man will ja auch als Leser unterhalten werden, es soll spannend sein, man will ein bisschen miträtseln. Das ist, glaube ich, das, was den Krimi so beliebt macht.
Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Warum ist da nicht auch was, so ähnlich sage ich jetzt mal, es passiert ein Autounfall und 20 Leute stellen sich sofort an den Straßenrand und gucken zu. Ist da nicht auch was Voyeuristisches dabei, so... Ja, so eine, ja, an der Katastrophe des anderen nimmt man teil und das fasziniert einen besonders. Ist da nicht auch so ein Moment dabei?
Ja, man lernt natürlich auch Charaktere kennen in einem Krimi, mit denen man sonst im richtigen Leben nichts zu tun haben möchte, die man da begegnet. Und das ist sicherlich auch spannend, ja, sich mit solchen Charakteren auseinanderzusetzen, auch als Leser.
Also die Faszination am Grausamen, am
ja,
Schrecklichen.
Ja, genau, das, was man selber vielleicht nicht mal denken würde, wenn man das liest, sich in solche Menschen mal ein bisschen reinversetzen kann, das ist sicher das Spannende dabei.
Und kommt da eigentlich die normale Literatur noch mit? Also anders ausgedrückt, gut, Krimis sind ja sehr beliebt und werden immer beliebter, auch die Regionalkrimis, die du ja auch viel schreibst, kommt da eigentlich nicht die Literatur zu kurz?
Ich denke, das hat beides seine Berechtigung. Also man kann mal das eine lesen, mal das andere. Es ist ja auch für jeden, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Die einen lesen gern dies, die anderen das. Ich denke, das kann gut nebeneinander stehen. Also ich würde das nicht als Konkurrenz sehen.
Mhm. Schaut man die öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme durch, so wird man von einer Welle von Krimis überrollt. Was hältst du von dieser Tendenz?
Also das ist mir persönlich fast schon ein bisschen viel, muss ich sagen. Also, aber das zeigt natürlich, dass es ein Thema ist, in dem man wirklich alles transportieren kann. Alle Themen, Ehegeschichten, Beziehungsgeschichten, politische Dinge. Man kann alles in einem Krimi-Geschehen verpacken. Und deshalb, denke ich, ist es so beliebt und wird so viel gemacht.
Aber es ist doch eigentlich schade, oder? Früher gab es noch einen Spielfilm, da gab es wenigstens noch einen Western, eine Hundeserie oder sonst irgendwas. Heute schaltet man an und man sieht eigentlich fast nur noch Krimis. Ist das nicht enttäuschend?
Ja, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass es halt unheimlich viele Fernsehkanäle und unheimlich viele Filme einfach gibt. Die anderen gibt es sicherlich auch noch irgendwo auf anderen Kanälen. Das wird ja nicht aufgehört haben, die wird man auch noch finden. Die Krimis sind halt einfach ein bisschen präsenter.
Nun hat ja das öffentlich-rechtliche Programm eigentlich, oder hatte zumindest mal, hat es bestimmt auch heute noch den Auftrag, auch, sage ich jetzt mal, bildungsmäßig zu wirken. Ist so eigentlich eine Kritik wert, oder? Wenn da fast nur noch Krimis laufen.
Ja, wie gesagt, es gibt ja auch andere hochinteressante Filme, die laufen leider dann meistens erst ziemlich spät. Also sagen wir mal so die etwas anders gearteten, die vielleicht nicht so dem Mainstream unterliegen, die gibt es sicherlich auch noch, da muss man so ein bisschen gucken. Heute kann man ja zum Glück alles aufnehmen oder im Internet noch gucken. Die gibt es sich auch, aber die muss man ein bisschen suchen, ja. Das ist heute ein bisschen mühsamer, bis man sich da durchgearbeitet hat. Aber es gibt schon auch noch Filme mit anderen Themen.
Also das Fazit ist eigentlich, dass die Einschaltquoten zählen, auch für die Öffentlich-Rechtlichen, und so viel Konkurrenz jetzt ist, dass die sich mit Krimis über Wasser halten müssen, um überhaupt noch gesehen zu werden in diesem ganzen Ansturm an Fernsehprogrammen, ne?
Ja, so heißt es, ja. Wird sicherlich auch was dran sein, ja. Die sind natürlich schon unter Druck mit den Privaten.
Würdest du auch gern mal einen deiner Krimis verfilmen?
Ich glaube nicht, nein, weil meine sind eher so ein bisschen psychologisch angelegt. Da geht es eben ein bisschen um den Innenblick auf die Personen. Und das glaube ich, es sind halt zwei völlig unterschiedliche Medien. Man müsste es ganz anders anlegen. Man könnte vielleicht die Geschichte erzählen, aber nicht die Hintergründe müsste man anders darstellen. Und von daher denke ich, es wäre völlig anders. Es hätte mit dem Buch nicht mehr so viel zu tun.
Ganz kurz, kannst du uns dein nächstes Projekt verraten?
Ja, ich habe jetzt gerade ein Buch abgeschlossen, da geht es wieder um Wiesbaden, auch wieder ein bisschen was über die Stadtgeschichte, ein Wiesbaden-Stadtlesebuch.
Dein nächstes Projekt?
Das ist jetzt fertig und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich wieder ein Krimi schreibe, aber es ist alles noch im Werden.
Aha. Liebe Susanne, vielen Dank für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank auch an Belinda Vogt an der Technik. Seien Sie wieder Gast bei uns am Freitag, den 30. November um 18 Uhr bei Radio Rheinwelle auf 92,5 MHz. Informationen über die Wiesbadener Autorengruppe finden Sie unter dostojewskis-erben.de. Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Herbstwochenende und lesen Sie was Schönes. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Keding.